Hallo, mein Name ist Lars Konarek und ich bin Überlebenstrainer. Ich vermittle wichtige Fähigkeiten, mit denen du in der Natur überleben kannst, wie das Finden von essbaren Pflanzen, das Navigieren mit Hilfe der Sterne oder das Entfachen eines Feuers ohne künstliche Hilfsmittel. Für euch nehme ich alle 14 Tage spektakuläre Szenen aus bekannten Filmen und Serien unter die Lupe, in denen Survival Skills gezeigt werden. Ich analysiere, ob diese realistisch sind oder doch eher in die Mythenwelt des TV gehören. Zudem gebe ich zum Gezeigten meine subjektive Einschätzung als Profi ab. Wenn euch das Thema Survival interessiert, mehr zu meinen Trainings und mir findet ihr auf www.larskonarek.de. Herzlich willkommen bei Survival Check und zur dritten Folge des Podcasts. Mittlerweile sind endlich alle Podcast-Kanäle bespielt und ihr könnt das Podcast nun auch bequem über die bekannten Anbieter wie Spotify, Apple Podcasts oder auch YouTube hören. Ich freue mich wirklich sehr über die wachsende Fangemeinde und die vielen Abos in der kurzen Zeit. In der heutigen Podcast-Folge wird ein älterer Hollywood-Streifen von mir unter die Lupe genommen, ein meiner Meinung nach ansprechender und bildgewaltiger Film aus dem Jahr 1997. Es handelt sich dabei um Auf Messers Schneide mit Starbesetzung durch Anthony Hopkins und Alec Baldwin. Dieser Film ist bisher von den gezeigten Skills und den Feinheiten der beste in meiner Podcast-Serie. Es gibt viele gut recherchierte und realistisch umgesetzte Szenen. Also freut euch, es geht los. Die Story. Auf Messers Schneide ist ein US-amerikanisches Drama oder besser gesagt ein Abenteuerfilm, der in der paradiesischen Kulisse Alaskas spielt. In dem Film reisen der alternde Milliardär Charles Morse, gespielt von Anthony Hopkins, seine Ehefrau und der Fotograf Robert Green, gespielt von Alec Baldwin, in die Wildnis, um dort Aufnahmen für eine Modereportage zu machen. Morse ahnt, dass der Fotograf und seine Frau eine Affäre miteinander haben. Bei einem Canyonflug fliegt das kleine Wasserflugzeug in einen plötzlich erscheinenden Vogelschwarm. Ein paar Vögel durchschlagen die Scheibe des Cockpits, verletzen dabei den Piloten und der Flieger stürzt dadurch in einen See. Morse, der Fotograf Green und ein Gehilfe des Fotografen überleben. Es beginnt für die drei Männer ein erbarmungsloser Kampf in der Wildnis. Analyse: Die Überlebenden retten sich an Land. Mit klatschnasser Bekleidung und sichtlich erschöpft kommen sie am Ufer an. Der Assistent des Fotografen Green ist bewusstlos. Nach einer gruseligen Mund-zu-Mund-Beatmung kommt der Assistent wieder zu sich und spuckt natürlich, wie es in Hollywood üblich ist, sofort in einer kleinen Fontäne einen Schwall Wasser aus dem Mund. Sehen wir mal darüber hinweg. Die atemberaubenden Landschaftsbilder machen deutlich, dass die Überlebenden sich nicht an einem mollig warmen Wohlfühlort befinden, sondern in der tiefen, unbarmherzigen Wildnis Alaskas, in der es im Film sichtlich kühl ist. Alle drei Männer frieren und bibbern am ganzen Körper. Klasse dargestellt, da gibt es nichts zu kritisieren. Mit ein paar Streichhölzern versuchen sie, ein Feuer zu entfachen. Wenn man sich mit dem Feuermachen auskennt, fällt sofort auf, dass der Aufbau der Feuerstelle so nicht funktionieren kann, da viel zu viel dicke Zundermaterialien dafür verwendet wurden. Würde kleiner Reisig, also dünne trockene Ästchen dazwischen liegen, wäre das noch sinnvoll. Der Milliardär Morse hält das Streichholz zuerst an ein Stück trockenes Papier, was ich gut finde. Dieses schiebt er dann unter das gesammelte Feuermaterial und erstaunlicherweise erlischt die kleine Flamme, bevor das Feuer richtig gestartet wurde. Anfangs, als ich den Film zum ersten Mal geschaut habe, bin ich davon ausgegangen, dass dieser Anzündversuch sofort Früchte trägt. So wie im Plot vieler Filme dieser Genres. Aber hier werden die drei Männer gnadenlos von der Realität gestraft, was die Szenen diesbezüglich wirklich realistisch macht. Jeder, der Survival oder Bushcraft als Hobby praktiziert, weiß, wie schwer es sein kann, ein Feuer zu entfachen und dass dabei viele Parameter stimmen müssen. Und es gibt niemanden, der nicht schon mal beim Feuermachen eine Niederlage einstecken musste. Das Feuer bekommen die drei Männer doch noch hin. Sie entzünden es mit Hilfe einer Signalfackel. Am nächsten Morgen zeigt die Kamera die Feuerstelle, die erloschen ist. Das wäre in der Wirklichkeit fatal, vorwiegend dann, wenn man keine weiteren Hilfsmittel mehr zur Verfügung hat, um erneut ein Feuer zu starten. Der Assistent des Fotografen entschuldigt sich, dass er das Feuer hat ausgehen lassen. Sicherlich ist er am Feuer eingeschlafen, was jedem hätte passieren können. Mir sind in der Vergangenheit auch schon einige Feuer ausgegangen, aber glücklicherweise hatte ich in den meisten Fällen vorgesorgt. Wusstet ihr, dass wenn ihr die Flamme eines Feuers auf einen Meter Höhe bringt, es ein paar Stunden brennen lasst und es immer wieder mit Holz versorgt, das Feuer am nächsten Morgen meistens wieder ohne Schwierigkeiten entfacht werden kann? Dazu müsst ihr nur die in der Asche klimmende Holzglut freigraben, dort ein paar trockene Gräser mit dünnen Hölzern drauflegen und von der Seite vorsichtig anblasen. Schon nach kurzer Zeit brennt euer Feuer wieder auf. Solche Tricks könnt ihr bei meinen Workshops im Schwarzwald lernen. Kommen wir nochmal zurück zur Story. Mors schlägt vor, dass alle zusammen Holz sammeln, um ein großes Signalfeuer zu entzünden. Er geht davon aus, dass man sie bald in der Wildnis suchen würde, doch das entpuppt sich als Irrtum. Der Regisseur hat hier die Betroffenheit gut dargestellt, denn das letzte Fünkchen Hoffnung auf Rettung ist damit verschwunden. Realistisch gespielt und einwandfreie Survival-Psychologie. So niedergeschlagen würde sich jeder Mensch in dieser Situation fühlen. Die drei Männer schmieden einen Plan, ein Signalfeuer dort zu machen, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten wäre, dass man sie finden würde. Um die Sichtbarkeit des Signalfeuers zu erhöhen, versuchen sie grob ihre Position zu bestimmen und beschließen, dass sie Richtung Süden losziehen müssen. Das ist in allem schlüssig, doch der Fotograf Green fragt, woher wissen wir, wo Süden ist? Der Milliardär hat hierzu eine Technik, mit der wir uns gleich noch näher befassen. Die Methode zur Bestimmung der Himmelsrichtung mit einer Zeigeruhr. Dazu richtet man, wenn man sich in der nördlichen Hemisphäre befindet, den kleinen Zeiger der Uhr direkt auf die Sonne. Vor 18 Uhr ist der kleine halbe Winkel zwischen dem kleinen Zeiger und der 12 die Südrichtung. Nach 18 Uhr nimmt man den großen Winkel. Man muss wissen, dass diese Methode nur eine Näherungsmethode ist und zu manchen Uhrzeiten eine Fehlerquote von bis zu 45 Grad anzeigen kann. Das spielt aber, wie ich finde, keine Rolle, denn besser ist es, eine Grobrichtung zu wissen, als gar keine Richtung zu kennen. Unglücklicherweise sind die Armbanduhren der drei Männer beim Absturz des Flugzeuges beschädigt worden und können so nicht genutzt werden. Mors fällt jedoch etwas anderes zur Bestimmung der Himmelsrichtung ein. Er baut einen improvisierten Kompass aus einer Heftklammer, die er auf einem Blatt eines Strauches auf der Oberfläche von Wasser platziert, das sich in einem hohlen Baumstumpf gesammelt hat. Vorher reibt er die Nadel mehrfach an seinem Hemd aus Seide, um sie zu magnetisieren. Und hier muss ich dann doch mal eingreifen, denn das ist so wie im Film gezeigt nicht ganz richtig. Tatsächlich funktioniert der Trick mit der Nadel, wenn diese auf der Wasseroberfläche auf einem Träger schwimmt. Sie richtet sich in Nord-Süd-Richtung aus. Jedoch weiß der Anwender dieses Survival-Tricks nicht, wo Norden und Süden sich befinden. Da Magnetismus für das menschliche Auge nicht sichtbar ist, kann jedes Ende der Nadel Norden oder Süden sein. Das ist das erste Problem, das sich hier auftut. Völliger Schwachsinn ist es, die Nadel an Seide zu reiben, um sie zu magnetisieren. Das funktioniert nur, wenn man die Nadel immer wieder in der gleichen Richtung über einen Dauermagneten zieht. Das kann zum Beispiel ein Lautsprecher eines Smartphones sein oder der Lautsprecher eines Notfallkurbelradios, was man vielleicht im Gepäck mitführt. Mit Seide funktioniert das auf keinen Fall. In einer der nächsten Szenen treffen die drei Männer unverhofft auf einen riesigen Kodiakbären, der sie verfolgt. Sie ergreifen panikartig die Flucht und laufen vor dem Bären davon, der hinter ihnen herjagt. Kurz vor einem Wasserfall stemmen sie mit aller Kraft einen toten Baumstamm nach oben und legen diesen als Brücke über den reißenden Bach, um über das Wasser zu kommen. Milliardär Morse stürzt dabei in die Fluten, als der Bär am Baumstamm rüttelt, auf dem der alte Mann in der Mitte über dem Wasser steht. Der Stamm kracht mit Morse ins Wasser, Fotograf Green und sein Assistent retten ihn jedoch vor dem Absturz in den Wasserfall. Die drei Männer überqueren einen Gebirgspass. Oben im kargsteinigen Gebirge sieht man sie in der Dämmerung vor einem Feuer sitzen. Das ist so auch nicht ganz gut und richtig dargestellt, denn es ist erkennbar, dass sie sich über der Baumgrenze befinden. In der Feuerstelle jedoch erkennt man dickere Hölzer. In dieser Höhe findet man meist nur niedrig gewachsene Gewächse oder Wurzeln, die man verfeuern kann. Also nicht so wie im Film ersichtlich. Als sie am nächsten Tag wieder absteigen, kommen sie zur Überraschung aller an eine erloschene Feuerstelle, an der eine Signalfackel liegt. Sie erkennen schnell, dass sie im Kreis gelaufen sind und einen der schwerwiegendsten Orientierungsfehler begangen haben. Absolut gut, dass so etwas in einem Film gezeigt wird, denn das ist so in dieser Form schon häufig bei Leuten vorgekommen, die sich in der Wildnis verirrt haben. Der Assistent des Fotografen verletzt sich mit dem Messer, als er einen Speer schnitzen soll. Er schneidet sich dabei tief ins Fleisch seines Oberschenkels. Auch das kommt tatsächlich in der Realität häufig vor, denn meine Teilnehmer haben bei fast jedem Kurs kleinere Schnittwunden, wenn sie beim Arbeiten mit dem Messer irgendwelche Sachen schneiden. Mein alter Freund und Berufskollege Survival-Trainer John aus der Schweiz hatte mal einen Teilnehmer, der sich beim Schnitzen eines Löffels in die Wade geschnitten hat. Und das sogar durch die Hose durch. Ihr seht, das kann passieren, ist auch nicht unüblich, sollte natürlich nicht passieren. Milliardär Morse versorgt die Wunde und verbindet sie. Anschließend wird in der nächsten Szene gezeigt, wie Morse eine Hütte, genauer gesagt ein Schrägdach aus Holz und Ästen gebaut hat. Fachlich gut, auch wenn es hier deutlich Luft nach oben gäbe, also was jetzt die Verbesserungsmöglichkeiten betrifft. Später regnet es und wie ich finde, hat der Regisseur hier sehr penibel auf die Feinheiten geachtet, denn es ist deutlich erkennbar, wie es in die selbstgebaute Notunterkunft reinregnet. Auch hier wird mangelnde Sorgfalt bestraft, wie in einer echten Überlebenssituation. Der Bär taucht wieder auf. Er hat das Blut des verletzten Fotoassistenten gewittert. Dieser fällt dem Tier dann irgendwann zum Opfer. Die anderen beiden Männer, Morse und Green, können flüchten. Als die Entfernung zum Bär sicher scheint, baut der alte Morse eine quaderförmige Gitterfalle aus kleinen Ästen. Er stellt diese mit der einen Seite auf ein kleines Holz, sodass sie schräg im 45-Grad-Winkel zum Boden steht. An dem Holz ist eine Schnur befestigt, mit der Morse die Falle auslösen kann, indem er das Stöckchen wegzieht und die Gitterfalle auf das Tier fällt. Sie fangen darin ein Eichhörnchen und freuen sich wie kleine Kinder über den Jagderfolg. Das ist so, wie es gezeigt wird, nicht falsch. Aber man sollte wissen, wie schwer es ist, mit Fallen Tiere zu jagen. Das klappt meistens nur im Film schnell und sicher. In der vorherigen Podcast-Folge, in der ich The Book of Eli analysiert habe, sage ich mehr zum Thema Jagd. Falls ihr diese Folge noch nicht kennt, hört doch einfach mal rein. Die beiden Männer irren weiterhin durch die Wildnis und kommen zu einem anderen Zeitpunkt an einen Fluss. Morse merkt an, dass dort Fische drin sind und baut eine improvisierte Angel. Er zieht dazu einen Faden aus seinem Pullover, was in der Nahaufnahme sehr gut zu sehen ist. Er bindet mit einer speziellen Technik einen aus Holz geschnitzten Haken an die Schnur und hängt daran ein Stück eines metallischen Anhängers. Ja, und wer jetzt denkt, das funktioniert so im echten Leben nicht, der irrt. Ich kann euch eine Geschichte aus meiner Jugend bzw. aus meiner Kindheit erzählen. Als kleiner Junge habe ich nämlich mit einem blanken Haken und einer Angelschnur Forellen aus einem Bach gefangen, die ohne einen am Haken befestigten Köder zugebissen haben. Morse und Crean wollen den Bären töten, der sie verfolgt. Sie schnitzen aus langen Hölzern Speere. In einer Szene wird gezeigt, wie Morse einen Speer aus dem Feuer nimmt, dessen Spitze er gehärtet hat. Und das ist fachlich einwandfrei, denn man kann tatsächlich in Holz geschnitzte Spitzen härter machen, wenn man sie zeitweise ins Feuer oder in die Glut legt. Das Holz wird durch die schnell entweichende Feuchtigkeit etwa 20-30% härter. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man frisches Holz verwendet. Die beiden schaffen es tatsächlich, den Bären zu töten und verwenden das Fell des Bären als zusätzliche Bekleidung. Besser ausgestattet ziehen sie weiter durch die Wildnis, bis sie an eine einsame Hütte kommen. Dort finden sie ein Gewehr, Medizin und ein Kanu. Morse findet beim Feuermachen heraus, dass ihn seine Frau schon lange mit dem Fotografen Crean betrügt. In einem Etui des Fotografen ist die Rechnung eines Schmuckgraveurs. In dem Text kann man lesen, dass sich die Frau für die vielen tollen Nächte mit dem Fotografen bedankt. Daraufhin will Crean den Milliardär Morse erschießen und fällt dabei in eine Bärenfalle, eine ausgehobene Grube, die mit angespitzten Stäben, die nach oben zeigen, versehen ist. Er verletzt sich dabei schwer, aber Morse holt ihn da raus, verfrachtet den verletzten Crean auf das Kanu und sie fahren stromabwärts. Unterwegs stirbt Crean an seinen Verletzungen und Morse wird später wohlauf gerettet. Ja, im Großen und Ganzen finde ich den Film wirklich wahnsinnig gut gemacht und aus der Sicht eines Überlebenstrainers muss ich sagen, dass der Film absolute Spitzenklasse ist. Auch wenn das ein oder andere so nicht stimmt, was man da sehen kann, ist es trotzdem ein tolles Werk. Gerade im Survival-Bereich gibt es ja viele Mythen und Falschwissen, was selbst noch bei der deutschen Armee bis heute gelehrt wird. Und vielleicht hat der Überlebenstrainer oder der Wildnisexperte, der den Regisseur in Sachen Authentizität beraten hat, ja auch an den Mythos mit der Nadel geglaubt, die sich mit Seide magnetisieren lässt. Wie dem auch sei, das ist bisher der beste Film dieser Art, den ich hier in meiner Podcast-Serie bewerten konnte. Es lässt sich außerdem bei genauerem Betrachten viel aus dem Streifen herausziehen. Anthony Hopkins als Morse verkörpert einen Charakter mit Führungsqualitäten. Er zeigt durch sein vorbildliches Verhalten immer wieder Perspektiven auf und steckt den Kopf nicht in den Sand. Er schätzt die Situation realistisch ein, hat aber dennoch Hoffnung und Zuversicht. Das ist es, was viele überlebende Gruppen in der Vergangenheit immer wieder bei der Stange gehalten hat. Eine Führungsautorität, die richtig handelt. Trotz allem, dass Morse keine Wildniserfahrung hat, versucht er das mit seinem theoretischen Wissen zu kompensieren. Er macht einfach und gibt sich und die anderen Männer nicht auf. Auch hier zeigt sich, dass der Film im Hintergrund von einem Profi beraten wurde, weil das entspricht tatsächlich auch den meisten Überlebenssituationen, die ich mir irgendwo in Archiven oder in Büchern durchgelesen habe. Und ich finde, das ist einfach Weltklasse umgesetzt und die Message kommt auch sehr gut rüber. Und nachdem das Flugzeug ins Wasser gestürzt ist, als die Überlebenssituation beginnt und sich die Überlebenden an das Ufer des Sees retten, wird eine meiner Meinung nach fürs Leben äußerst wichtige Szene eingeblendet. Man sieht ein Buch, das der Milliardär Morse geschenkt bekommen hat, das in die Tiefe des Sees sinkt. Und hierbei handelt es sich um ein typisches Survival-Buch mit Tipps und Tricks rund um das Überleben in der Wildnis, was die Männer dringend gebrauchen könnten. Die Botschaft ist viel mehr als deutlich. Wissen ist Macht, wie bei vielem. Und kennt man die grundlegenden Skills zum Überleben, macht das die Situation im Notfall deutlich leichter. Falls auch ihr mehr zum Thema Überleben in der Wildnis wissen wollt, ich habe mehrere Fachbücher im Taschenbuchformat dazu verfasst. Ich setze euch mal die Links dazu in die Shownotes. In der nächsten Podcast-Folge gibt es eine Analyse des Klassikers Cast Away mit dem Darsteller Tom Hanks. In dem Film überlebt er einen Flugzeugabsturz und ist für ein paar Jahre auf einer einsamen Insel gefangen. Es gibt viele Survival-Techniken zu sehen, die ich kommentiere. Also hört in 14 Tagen wieder rein. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank fürs Zuhören und über eine Bewertung und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Bis demnächst, euer Lars Konarek.